In the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, 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 more.
Das Lied heißt Rebel Yell. Es ist von Billy Idol. Ich habe es gerade ziemlich verhunzt, aber es hat seinen Grund, warum ich es spiele. Und damit herzlich willkommen zum neuen Punkrock und Punchlines Podcast Folge 6. Mir zugeschaltet ist, wie jede Woche oder wie alle 14 Tage, der wundervolle Florian Puschke vom TAF Magazine. Hallo Florian.
Hallo lieber Jochen. Billy Idol, oder du hast es nicht verhunzt, man könnte auch sagen, verhunzt haben es vorher schon die guten Jungs von Scooter.
Aber Scooter haben es ja wenigstens noch, also Scooter mit drei Atü auf dem Kessel ist immer noch angenehmer als das, was ich da gerade abgeliefert habe. Aber ich habe den Song ja aus dem Grund ausgewählt. Du hast vielleicht eine Ahnung, warum ich ausgerechnet zu Billy Idol greife, wenn ich doch normalerweise zu Lagwagon Ramones und sonstigen Bratzelgitarren greife.
Ja, genau. Und die Zuhörer können es noch nicht wissen wahrscheinlich, aber werden es jetzt erfahren. Denn wir haben heute einen wunderbaren Gast, der wundervolle Roberto Capitano. Guten Tag.
Capitoni.
Capitoni, Capitano, habe ich gesagt. Ich denke mal Kapital, oh Gott.
Nee, Capitoni, ein Comedy-Kollege, der aber über deine Ecke jetzt in diesem Podcast gelandet ist. Und ich weiß von Roberto, wenn ich mich richtig erinnere, dass er ein riesengroßer Billy Idol-Fan ist. Man findet sogar in den Tiefen des Internets Bilder von Roberto mit Lederjacke, mit hochgezogener Oberlippe und in dieser Billy Idol-Pose mit der Faust nach vorne geballt, die Boris Becker dann nach Wimbledon eiskalt von Billy Idol geklaut hat. Und dieser nicht mehr ganz so junge Mann hat ein Buch geschrieben, das heißt Vom Punk zum Comedian. Und somit kam er über dich, über dein Magazin in unseren kleinen Podcast, weil das passt ja wie die Faust aufs Auge, Punkrock und Punchlines. Und damit herzlich willkommen, Roberto.
Ciao, ragazzi. Ihr redet euch da ein Wolf.
Na, wir haben noch nicht, wir laufen jetzt gerade mal warm. Es sind jetzt zwei Minuten. Nein,
alles gut, alles gut.
Aber schön, es ist witzig, dass wir uns über diese Wege jetzt hier wieder sehen. Das letzte Mal haben wir uns zufällig getroffen, ich glaube, am Bahnhof in Mainz. Beim Umstieg, wo du von einer komischen Nacht zu einer anderen komischen Nacht und ich von der komischen Nacht Mainz zurück nach Hause. Irgendwie so.
Das könnte sein. Das war aber schon mindestens 30, 40 Jahre her gefühlt jetzt durch Corona.
Boah, ja.
Keine
ja.
Live-Auftritte mehr und ich könnte gerade heulen, aber das wollen wir heute nicht. Wir wollen positiv.
Ja, immer. Ja, immer. Ich bin
Gewalter
vor allem
Faust.
Wie Billy Becker. Die Billy Becker Idol Faust. Aber das ist schon so ein Ding. Ich wusste das immer, dass du auch so aus dieser Punkrock-Ecke kommst. Aber wir haben uns da tatsächlich nie wirklich länger drüber unterhalten, wenn wir
komischerweise, weil ich suche ja immer Leidensgenossen oder
ja.
Leute, mit denen ich das teilen kann. Allerdings bist du ja natürlich eine andere Generation Punk. Also du bist ja quasi der Nachfolger. Also nicht die Urgesteine. Nicht,
hast du mich gerade jung, dich gerade alt genannt? Kann das sein?
Ja, ich habe mich älter gemacht, als ich bin. Nee, Quatsch, ich bin ja schon.
Was bin ich denn dann, oh Heiland?
Na, du bist
wie alt bist du denn?
Ich bin Baujahr 84.
Ja, die Jochen ist auch so, oder?
Na, ich bin 77. Sid Vicious war gerade kalt und Elvis ist kurz darauf gestorben. Das ist so mein Geburtsjahr.
Du bist doch älter, als ich gedacht habe.
Ja, oder? Ich habe mich gut gehalten.
Ah, guck mal.
Das
ohne,
war,
also, ohne Friseur ist ja auch kein Wunder.
Ich bin quasi, also bei mir waren es die Ärzte, die Hosen und dann natürlich irgendwie in den 90ern mit Green Day, Nirvana, die ganze Rock-Klitsche. Bei dir war es ja dann wirklich tatsächlich Billy Idol und Co., oder? Liege ich falsch mit dem, mit meiner Vermutung, dass du Billy Idol-Fan bist?
Ja, Billy Idol-Fan bin ich ja von Generation X schon, also 1978. Da habe ich die erste Scheibe von denen in der Hand gehabt, die erste LP. Ich bin wirklich richtig erste Generation. Also 77, 78 ging es los mit Punk bei mir. Da war ich 14, 15 Jahre alt und dann hat mich das praktisch bis heute nicht mehr losgelassen. Ich höre jeden Tag wirklich auf irgendwelchen Kanälen. Ich habe jetzt meinen Plattenspieler wieder aktiviert und meine ganzen alten Schallplatten rausgeholt und die höre ich dann wieder. Das ist ein schönes Gefühl, wenn du dann The Clash auflegst und dann kommt dieses Geräusch und dann geht es los und dann habe ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Also wirklich, ich habe ja auch hier an der Wand alle möglichen Plakate.
Nicht nur an der Wand, ich sehe es ja auch an der Decke. Wir sind ja über Video verbunden. Man sieht ja, dein Zimmer sieht eigentlich aus wie so ein Teenager-Zimmer. Viele Poster an der Wand. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du nebenan deine Eltern sitzen und du einfach seit 40 Jahren nie ausgezogen bist.
Meine Mutter sitzt links von mir und mein Vater rechts, also ich darf nichts sagen. Nein, es ist so ein Nostalgiezimmer, das ist wirklich, das ist mein Büro. Ich sitze dann vor dem Computer und dann gucke ich die Plakate an und oben hier an der Wand und überall sind ja Plakate von irgendwelchen Auftritten. Das ist ein bisschen so auch eine Erinnerung an das Café Hahn oder an die Blaue Büffel damals, den Comedy Club.
Was ja deine letzten, deine Starts auch waren wahrscheinlich. Ne?
Ja, und weil die das auch so haben in dem Club, dass ein Plakat nach dem anderen hängt. Und dann habe ich gedacht, komm, das mache ich mit meinen Plakaten auch, weil sonst guckst du die ja nie mehr an. Die hast du irgendwo eingerollt in der Ecke.
Aber wenn ich alte Plakate von mir sehe, dann weiß ich auch, warum ich die nicht mehr angucke. Meistens hat man sich ja doch ein bisschen entwickelt und die Plakate werden schöner im Laufe der Jahre.
Ach, ich habe eigentlich gute Erinnerungen an das. Das sind verschiedene Shows, auch mit den Nie gelungen, mit Knacki Deuser und Ralf Günther. Ja. Da machen wir ja auch immer wieder, jetzt demnächst auch wieder ein neues Projekt. Da starten wir 22 nochmal richtig durch mit Nie gelungen.
Ja, also quasi, wenn der Virus besiegt ist und die Orgien losgehen.
Wir wollen nochmal, die alten Herren wollen nochmal wie Monty Python nochmal, wollen es nochmal den Jungen beweisen, dass es noch geht.
Ja, das ist das, ich meine, das ist ja auch schon lange, du bist ja auch schon echt lange mit dabei, ne?
40 Jahre. Jetzt dieses Jahr wäre eigentlich mein 40-jähriges Jubiläum. Das wollte ich eigentlich auch 3 Tage, wie ich meine Jubiläen vorher auch gefeiert habe im Café Hahn, immer mit mindestens 50 Comedien, die dann kommen. Von Bastian Pastewka über Mario Barth, über Hennes Bender, über Ausbilder waren alle da. Und jeden Abend spielen dann so 15 bis 20 Comedians. Jeder so 5, 6, 7, 8 Minuten, mehr nicht. Und sonst wird eigentlich nur gesoffen.
Das ist ja eigentlich, also eigentlich konzentriert man sich auf das, weswegen wir alle im Showbusiness sind, auf die Party und nicht auf den Auftritt.
Ja, und ich gucke mir da auch alles zu. Ich mache da selber nur 2 Nummern an dem Abend, weil ich will es ja genießen. Ich will einfach, und jeder erzählt so ein bisschen was über mich, wie er mich kennengelernt hat oder auch nicht, oder macht dann einfach eine blöde Nummer. Und letztes Mal war der Heinz so besoffen, weil der als Letzter dran war, der hat am Anfang eine Nummer gemacht. Das war so grottenschlecht, weil er wusste gar nicht mehr, was er macht. Er wollte was über mich erzählen und hat sich da wirklich, ja, wurde immer schlimmer. Und wir haben nur noch gelacht über den Heinz, weil der einfach so halb talkend über die Bühne ist. Und dann hat er sich am Schluss noch gefangen, ein Liedchen gesungen und alle haben gejohlt und das war so, super.
Aber das sind so Abende, wenn du da auch nüchtern von der Bühne gehst, dann hast du auch was falsch gemacht. Da muss es ja eskalieren. Ja. Ne?
Ich habe auch diverse Handy. Jetzt kann man ja dann den Videobeweis am nächsten Tag nochmal vor, wie beim Fußball, und dann sagen, das warst du gestern. Ja.
Ich stelle mir das so vor, dass du jetzt beim 40-Jährigen dann auf der Bühne auf so einem großen Thron sitzt, vorne stehen die Hofnarren und spielen auf und dann ist so eine große Falltür, die sich auf Knopfdruck öffnet.
Ja, ich sitze dann da auch ein bisschen wie Don Corleone. Wie Don Corleone und hab so einen Comedy-Ring, so einen Comedy-Siegelring und den müssen alle immer küssen und der, den am letzten küsst, der hat dann Herpes am nächsten Tag.
Ja, ja, genau. So ist die Corona-Pandemie, ist gar nicht in China entstanden, die ist im Café Hahn entstanden beim Bühnenjubiläum von Roberto über den Siegelring.
Das müssen wir rausschneiden.
Aber ist das denn so, dass da, also ich meine, die ganzen Comedians, die da auftreten, alles Freunde natürlich, ganz klar. Und wenn die nicht zusagen, also die müssen ja zusagen quasi, weil man weiß ja nie, wie da die Mafia italienischerseits noch verbunden ist, oder?
Das auch, sonst gibt es natürlich Betonschuhe, ich meine.
Ja, das kennt man ja vom ersten Buch schon, ne? Stimmt.
Genau. Wird fortgeführt in meinem Leben. Ja, ein bisschen Druck muss man aufbauen.
Ja, bei mir war das so, also du wurdest mir irgendwann vorgeschlagen bei Facebook und da habe ich gedacht, wie, vom Punk zum Comedian, das klingt doch sehr interessant. Und also meine Frage wäre eigentlich, die erste Frage wäre, was hat dich dazu bewegt, quasi so ein ausführliches Buch zu schreiben? Das ist ja wirklich mega ausführlich.
Das war ja schon seit Jahren in meinem Köpfen, weil wir haben uns ja, wie der Jochen kennt, wenn man dann bei Mixshows irgendwo sitzt, ob es jetzt Nightwash ist oder was weiß ich wo, man sitzt in der Garderobe rum und jeder erzählt irgendwann mal so einen Schwank aus seinem Leben. Und da ich ja viele Schwänke zu erzählen habe, habe ich dann irgendwann immer so kleine Häppchen rausgeschmissen. Und dann kamen die ganzen Jungs wie Hennes und Thomas Nicolai und gesagt, hey, du warst bei Queen, du hast ja auch Stage. Ich war ja auch mal Stagehand, kam ja auch noch drauf. Und da habe ich immer was erzählt und die immer, du musst darüber ein Buch schreiben, das ist Weltklasse. Ja. Du hast 40 Jahre auf dem Buckel, du warst Punk, du warst Schlagzeuger, du warst alles. Schreib das mal auf. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht sollte ich es mal machen.
Wenn ich mal die Zeit hätte und zack, Virus, zack, Zeit. Ne?
Ja, da kam wirklich, der Virus kam wirklich,
rechtzeitig.
Zugute. Rechtzeitig. Das war wirklich, ich hätte sonst vielleicht noch ein paar Jahre gewartet, aber dann habe ich gesagt, komm, dann fangst du mal an. Und ja, wie das so ist, wenn man dann mit Kollegen noch spricht oder mit alten Weggefährten, von damals, Freunden, da habe ich die ich habe früher ganz viel fotografiert, dann da habe ich die Fotos ausgepackt und habe gedacht, scheiße, das hast du ja auch noch gemacht, das auch noch. Und dann habe ich die ganzen Fotos schon mal gesammelt und dann, ursprünglich sollte das Buch 160 Seiten werden.
Boah, das ist ja klar drüber.
Ja, es ist halt dann 320 geworden und ich habe dann irgendwann aufgehört. Also ich habe einfach aufgehört, auch Geschichten noch reinzuschreiben oder Bilder zu abzuscannen, weil man kann ja auch nicht alles reinschreiben, weil dann wäre es ein 10-bändiges Ding geworden mit 500 Seiten, weil ich habe einfach so... Ja, ja, ich habe ja allein schon 6.000 Live-Auftritte und ich meine, ich kann ja nicht von 50 oder 100 Live-Auftritten, wo wirklich was passiert ist, was reinschreiben. Also es ist, ich habe da ein paar rausgepickt natürlich und auch ein paar Stories mit, wo ich als Punk erlebt habe oder als Stagehand. Ich war ja bei AC/DC, bei Queen, bei Eurythmics, bei Elton John, bei was weiß ich, bei Monsters of Rock damals, habe Thin Lizzy noch gesehen beim allerletzten Auftritt, das habe ich danach dann gelesen.
Krass.
Als es der letzte Auftritt war.
Ich hoffe nicht wegen dir.
Genau, ich habe ihm die Todesspritze gesetzt. Nein, nein, keine Ahnung. Lauter so Sachen. Und das Witzige ist ja auch, ich ungefähr einen Monat später, nachdem ich in London war, ist auch Bon Scott in der gleichen Kneipe zum letzten am letzten Abend in der Music Machine gewesen. Und da ist dann angeblich an seinem
Abend. Ja, ja, wahrscheinlich war es der Capitoni.
Ja, ich habe mein altes Bier und hatte mein altes Bier ausgetrunken. Einen Monat später war kaputt.
Ja, ja, ja. Leichen pflastern nicht nur die Wand, Leichen pflastern auch deinen Weg.
Ja, stimmt. Ja, wenn ich in mein Buch gucke, jetzt ist das rausgekommen. Es sind aber schon wieder ein paar namhafte Punks gestorben mittlerweile. Ich muss ja nochmal irgendwann mal so ein Beiblatt reinlegen. Das irgendwann waren immer weniger.
Du räumst die alle aus dem Weg. Du räumst die, ich habe jetzt Angst.
Genau. Wie der Onkel Luigi halt. Er hat das scheiße Musik gemacht, dann muss ich den Betonschuhe und dann wird er weggebracht.
Die ganzen Fotos, die im Buch sind, waren die schon, also hattest du die vorher alle schon digitalisiert oder war das tatsächlich noch sehr viel Arbeit?
Sowohl als auch. Also ich meine, 1300 habe ich natürlich nicht vorher schon digitalisiert, aber einen Großteil hatte ich schon. Also ich habe irgendwann, ich habe mir mal zu Weihnachten selber bei irgendeinem Dingsbums, man kann sich ja selber so Fotobücher machen. Ja. 96 Seiten maximal, ich weiß nicht. Irgendwelchen. Da habe ich mir selber zu Weihnachten ein Punkbuch gemacht mit meinen Lieblingsfotos und habe die dann so ein bisschen so ähnlich strukturiert schon wie das Buch. Das habe ich vor 2 Jahren mir selber gemacht und da habe ich natürlich schon hunderte von Fotos eingescannt und hatte den Vorteil. Aber dann kam noch ein Freund von mir, der hat ja auch damals ganz viele Fotos, viel fotografiert. Der hat mir noch welche geschickt und so ein paar private Leute hatten dann auch noch ein Foto. Da habe ich gedacht, das passt auch noch rein. Aber sagen wir mal so 75% sind von mir und der Rest ist von Freunden und Bekannten.
Das ist ja auch eine Wahnsinnssache. Ich habe gar kein einziges Foto. Ich habe neulich ein Foto geschickt bekommen von einem Zuschauer von einer Livestream-Show. Der hat mir ein Foto geschickt, wo wir Backstage in Koblenz, glaube ich, sogar saßen, nach bei einem Konzert. Ach. Bei Ja und Amen hieß die Band. Das war die Band von einem Kumpel und wir sind da mitgefahren, weil wir wussten, wir kommen Backstage an den Alkohol. Und dann sind wir halt mitgefahren. Das war.
Ja, bei mir war das Vorteil. Ich habe damals fotografiert, also unter anderem mit so einer Ritsch-Ratsch-Klick, aber ich hatte mir eine Spiegelreflexkamera gekauft, weil das wollte ich immer haben und bin immer rumgelaufen, habe alle möglichen Sachen fotografiert und die Leute immer, geh weg mit dem Foto, scheiß Foto. Ja. Jahre später. Ja. Ich poste ein paar Bildchen, wie du vorhin schon gesagt hast, mit Billy Idol oder wie ich da Billy Idol so ähnlich aussah oder Lookalike und dann kamen die Leute um die Ecke. Du hast doch damals fotografiert, hättest da noch ein paar Bilder.
Ja, genau. Ich sag, ihr Arschlöcher. Kommen sie alle an, ja.
Jetzt kommt ihr angegraut. Wir hätten viel geilere Bilder noch, wenn ihr damals nicht immer gesagt hättet, mach die Kamera aus.
Aber das war halt auch das Ding. Ich glaube, das ist in dem Alter, in dem man so eine Szene entdeckt, wie jetzt die Punk-Szene, da ist man halt auch vollkommen gegen jegliche Form von zur Schaustellung oder von gesehen werden. Das ist ja schon, man ist ja Anti. Das war ja für mich das große Ding. Es war was meinen Eltern tierisch auf den Sack ging. Es war laut, es war unanständig. Und das war der große Reiz daran. Und ich wollte aber auch nicht vorgeführt werden auf dem Familienfest mit, jetzt machen wir mal ein Foto mit der Oma, mit deinem Irokesen. Da habe ich mich immer gegen gewehrt. Und heute denke ich, es wäre aber lustig jetzt zu sehen, meine Oma in ihrer Kittelschürze und ich nehme dran mit meiner Lederjacke, mit den Nieten und den grünen, blauen Haaren.
Ja, solche Bilder habe ich auch nicht. Also ich habe entweder meine Mutter einzeln oder mich dann, aber meine Mutter wollte auch nie mit mir mit Irokesenschnitt drauf. Also es war so oder so in Isny im Allgäu. Also damals waren es, glaube ich, lasse mal 7.000 oder 8.000 Einwohner haben, maximal, mit Eingemeinden außenrum. Und dann gab es uns 10, 20 Punks.
So viele? Mit, wir waren zu zweit auf dem Dorf. Wir waren zu zweit. Nee, nee.
Und wir haben dann auch wirklich im Jugendzentrum dann, wenn Sex Pistols lief, liefen wir eine Viertelstunde, sonst lief immer Südstaatenrock. Mhm. Und wir haben den DJ da, den Hermes, weil der hat immer die neuesten Sachen aus London mitgebracht, die neuesten Scheiben, den bekniet, dass er dann Stranglers und so ein Medley, 15 Minuten haben wir abgepogelt, ganz wie die Wahnsinnigen. Und sonst halt draußen im Allgäu, wirklich, wenn du da, ja, mit gefärbten Haaren und Lederjacke und was weiß ich was auf der Straße, das war schon, als wären Außerirdischer gelandet.
Also, ja. Da legt der Jäger schon mal an.
Du, meine Nase wurde gebrochen, weil da war so ein Bierfest, so ein Kinderfest, wie es immer heißt, und dann 3 Tage saufen und mit Fahrgeschäften, da war so ein riesen Bierzelt, ich laufe so rein, da kommt so ein Typ auf mich zu, ey du Arschloch, macht bumm, so schön den Dänemann, wie es immer so heißt, mit der Stirn mir voll auf die Nase und ich sehe nur noch kurz, wie das Blut vorne rausspritzt, wie so aus dem Wasserhahn. Und meine Nase ist angeschwollen. Ich habe danach nichts mehr gesehen, weil erstmal 2 Tage lang die Nase so dick war, dass meine Augen geschwollen waren. Das war so eine schöne Begegnung mit den Einheimischen.
Ja, das hatten wir zum Glück keine Gewalttätigen. Ich komme auch vom Dorf und war da auch einer von 2 Punks. Das war viel Gerede halt eben, ne? Es war viel, viel Gerede und auch so, aber das wollte ich ja auch. Ich wollte ja provozieren. Und in der Stadt, die Stadt war bei uns gefährlich. Saarbrücken hatte damals noch so ein bisschen Fascho-Problem. Wenn du mit dem Zug in die Stadt wolltest, Scheiße. Musst du immer all deinen Leuten sagen, ich komme um 15:45 an. Da mussten mindestens 4 Leute am Bahnsteig stehen, so als Eskorte. Aber irgendwann hat es die Antifa geschafft, die Faschos aus der Stadt zu prügeln und dann war das Problem auch gelöst. Aber es gab schon einige harte Straßenschlachten, der Klassiker halt, wenn im Jutz eine, ich weiß noch einen Abend, AJZ Homburg, da hieß es an dem Abend, kommen die Nazis und wollen den Laden platt machen und dann haben wir uns da verschanzt mit jeder so einem Kübel Steine auf dem Schoß, oben am Fenster, alles vernagelt. Und dann kam aber keiner. Es kam einmal so ein Hausmeister vorbei, der hat dann kurz irgendwie so mal paar Rufe abgekriegt, weil wir dachten, jetzt kommen die Arschlöcher. Aber die kamen dann doch nicht. Das war das Gefährlichste. Aber so dieses Dorf bei uns war nur so hier und da mal ein dummer Spruch, okay. Aber man ist ja auch nicht auf dem Dorf geblieben. Man ist ja halt schnellstmöglich in die Stadt.
Ja. Ja, bei uns war es auch ähnlich hier. Also Roberto, ich wohne ja auch hier mitten im Dorf. Also ich glaube, dörflicher geht es nicht. Also ich wohne in Ostfriesland, Emden, in der Gemeinde Krummhörn. Und ja.
Also 2 Häuser, mal, 3 Nachnamen.
Ja, und 800 Kühe. Nee, aber oh Gott. Also sehr, sehr wenig Leute. Also hier im Ort wohnen 500 Leute. Und bei uns war es auch so, dass wirklich ein paar, ich glaube, eine Handvoll Faschisten gab es dann, oder lass es 20 gewesen sein. Aber es kam auch immer auf den Dorffesten oder auf den Open Airs dann zu Auseinandersetzungen zwischen diesen Idioten und den vernünftigen Leuten. Und dann erinnere ich mich auch an eine Situation. Wir hatten dann einen dunkelhäutigen Freund, sagen wir es mal so, der hatte dann auch Rasterzöpfe und die wurden ihm tatsächlich rausgerissen. Das fand ich natürlich so eine Sache, wenn man dann denkt, ach du Kacke, ne? Und dann ist natürlich der Abend auch gelaufen und weil ich nie meine Freunde und ich, wir waren nie irgendwie gewalttätig oder haben versucht, irgendwas mit Gewalt zu lösen, sind da immer eher weggerannt, aber haben alles versucht, dass es nicht so weit kommt. Und ja, wenn man dann so eine Scheiße miterlebt, ist dann ist schon kacke irgendwie da, ne? Dann verliert man auch die Lust, irgendwo hinzugehen.
Man ist halt oft auch machtlos, weil man in so einer Gesellschaft ist, die halt einfach in der Überzahl ist, gerade auf so Dorffesten. Dorffeste sind so der Inbegriff von da schaukelt sich's hoch, die Leute saufen und dann lassen sie ihre Masken und ihre Hemmungen fallen. Das ist immer das Schlimme. Aber lass uns nicht über so unschöne Dinge reden, lass uns über diese ganzen anderen Dinge reden. Stagehand ist halt auch ein geiler Job. Stellt man sich immer so vor, du kommst nah ran an die Stars, du kannst die Konzerte sehen und danach wird noch gefeiert. Aber eigentlich bist du als Stagehand der erstmal lange, lange, lange buckelt, während die Show ist, irgendwie froh ist, wenn er Ruhe hat und danach wahrscheinlich wieder lange, lange buckelt, während alle feiern. Ist das richtig?
Zum Teil. Also es ist schon cool, wie du schon sagst. Du kriegst halt Backstage. Manchmal kriegst du auch wirklich mit ein paar tollen Leuten, die du auch sonst, so nah kommst du sonst nicht ran. Das ist schon schön, aber im Grunde genommen ist es schon schwer gebuckelt. Also du musst wirklich, du bist der Erste drin, da kommt ein Truck reingefahren oder so. Wie bei uns war es halt oft, also die großen Konzerte waren halt wirklich auch wirklich schwer gebuckelt. 30 Tonner rein und dann kommt der Trucker und sagt dann, hier aufbauen. Und sagen wir immer, haben wir immer gesagt, wie lange habt ihr in Nürnberg gebraucht? Dann sagen die, ja, 4 Stunden für den Aufbau. Und dann gesagt, gut, wir machen es in 3,5, dafür kriegen wir T-Shirts. Wir waren echt eine geile Truppe in Stuttgart. Ich habe ja damals in Stuttgart dann gewohnt. Und wir haben es fast immer geschafft, ein T-Shirt zu kriegen, weil wir so ein eingespieltes Team waren. Ja. Und da, ja, aber da musst du dann wirklich die Boxen, die damals noch mit Filz beschichtet waren, dann hast du dir ein halbes Gesicht weggerissen, wenn du dir über Kopf da... Ja, und manchmal musstest du aber auch aufbauen und dann die Teenies rausziehen danach.
Ja.
Weil die natürlich dehydriert stundenlang vorne waren und die sind sauschwer über so ein Polizeigitter drüber und der nächste Teenie. Und weißt du hast ja vorher schon gebuckelt wie die Sau. Und dann 3 Stunden später siehst du den gleichen Scheiß-Teenie wieder vor dir stehen, weil er sich wieder durchgekämpft hat, nachdem er hinten im Sanitäterzelt mal aufgepäppelt wurde. Und ich mit, du blöde Funz, was machst du da? Und dann nochmal rüber und danach den Scheiß abbauen. Wir haben oft eine Woche, ich habe manchmal wirklich oder fast 5-6 Tage in der Schleierhalle in Stuttgart gewohnt.
Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob es sein kann, dass du mich mal rausgezogen hast. Ich glaube,
als Teenie, als Frau?
Naja, Jungs.
Als Frau wahrscheinlich.
Ich hatte mich mit anderen Mitteln.
Aber als du noch Kleider getragen hast,
oder? Naja, du hast ja auch bestimmt Jungs rausgezogen, die sich an der Theke unterschätzt haben. Man kennt das ja. Oder auch der.
Absolut. Also ich habe alles, wir haben alles über Kopf da hinten. Das war echt.
Klassiker sind ja auch die Stage-Diver, die dann irgendwie Stage-Diven wollen, aber bei großen Konzerten kommst du nicht auf die Bühne, also lässt du dich von deinem Kumpel per Räuberleiter hochheben.
Bei uns kam keiner vorbei.
Ja, ihr hattet eure T-Shirts, ja, die hattet ihr euch verdient.
Ja, und dann den Scheiß wieder abbauen. Ja. Und dann war es schon spät nachts, dann mit einer Isomatte irgendwo geschlafen in der Schleierhalle, in der Umkleidekabine. Und dann kam der nächste Truck reingefahren. Und dann weißt du schon, nach dem zweiten, dritten Tag. Also,
was du machst. Aber da hätte man doch nicht da einfach stehen lassen können, sagen, komm, spielt doch alle über die gleiche Anlage.
Ja, eigentlich hätten die einen so ein Grundset da hinstellen können. Einfach die ganzen Marshall-Boxen, Scheiße, Licht... Steht doch alles. Ihr müsst nur anders programmieren. Und das wäre im Grunde genommen wäre der super.
Aber Schleierhalle ist halt auch dann Produktion, ne? Das ist dann keine kleine Show mehr in einem Jutz. Das ist dann schon eine fette schon Produktion.
Fette Dinger mit Queen und Saga damals Himmel, noch. Und so Zeug.
Aber jetzt gerade auch sehr froh, mal solche Namen hier zu hören und nicht immer nur diese 90er-Bands. Weil ich mag halt auch, was ich sehr gerne mag, ist so dieser englische 70er-Punk. Diese ganzen schönen alten The Clash, großer Fan. Nach wie vor Sex Pistols, großer Fan. Und neulich habe ich noch mal Dings, die Edwards, habe ich mir neulich noch mal angehört.
Kein Scheiß, die liegt bei mir auf dem Plattenteller.
Die erste Scheibe. Die Hosen haben mit TV Smith ja einen Deal. Der bringt ja die Platten auf der Plattenfirma von Hosen raus. Und die hatten neulich ein Video gepostet von irgendeinem 90er-Song, den die zusammen aufgenommen haben. Oder 2000.
Der macht jetzt auch irgendwie einen Livestream irgendwie nächste Woche, glaube ich. Hat mir der Peter Lack aus... Frankfurt.
Peter Lack, was war denn nochmal?
Peter Lack, ein Radiomoderator, kennst du nicht?
Der Name sagt mir was.
Der ist super punk-affin, ist der Hammer, der kennt die auch alle persönlich.
Ja. Wer macht den Livestream?
TV Smith. TV Smith macht einen Livestream, genau.
Ja, aber das hat er schon ein paar Mal gemacht. Das hat er schon ein paar Mal gemacht in den letzten Monaten, glaube ich.
Ja. Wir machen ja alle nur Livestreams gerade. Es ist ja alles.
Akustik-Shows.
Ist ja alles nur per Livestream. Ja. Ich finde, da haben die Musiker halt einfach auch einen scheiß Vorteil. Der Song steht, du stellst dich hin, das ist wie eine Probe, wo eine Kamera mitläuft. Du kannst deinen Song spielen, alle finden es toll. Als Komiker im Livestream ohne wirkliche Publikumsnähe ist halt Horror.
Das ist bedingt witzig. Also wenn man da nicht Schmerzensgeld von vornherein kriegt, ist es echt nicht so prickelnd. Du hast gerade nochmal die alten Bands angesprochen. Ich habe mein letztes Konzert war auch Ruts DC.
Wann war das denn?
In Köln. Ich glaube 14.12.2019.
Ich dachte, gibt es noch? Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch was machen.
Doch, die haben doch eine Weltklasse neue Scheibe rausgebracht vor anderthalb
Jahren. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber vor anderthalb Jahren.
Absoluter Oberhammer.
Lass mal gerade überlegen: Vor anderthalb Jahren waren wir vor der Geburt des zweiten und in der Sturm- und Drangphase des ersten Kindes. Da habe ich nichts mitbekommen. Ich sag's dir.
Nee, ganz, ganz, ganz großartig. Den habe ich nämlich auch kennengelernt. Zufällig, da war ich auf Toilette, weil ich frühzeitig da war in Köln. Als Schwab, weil ich muss halt früher nachgangen. Ja. Kann schau, der beste Platz haben.
Ich habe bezahlt, ich will alles haben.
Und habe dann ein, zwei Kölschchen vorher getrunken, da ich mir, gehst mal auf Klo, ich, sag mal, das ist doch Babylon's Burning. Und dann bin ich um die Ecke und dann haben die gerade geprobt, weil du konntest von der Toilette direkt schon in den kleinen Raum gehen, wo die spielen. Geil. Und dann habe ich gewartet, bis sie fertig geprobt haben, da kam er raus und habe ich mir von dem Bassisten, der jetzt Sänger ist, Und im 6 habe ich mir dann schön ein Autogramm und ein Foto geholt und mit dem kurz geredet und war cool.
Das ist, das sind solche Momente, die man, glaube ich, niemals wieder vergisst, oder?
Ja, ich finde so alte Hasen noch mal zu sehen wie Stiff Little Fingers vor zweieinhalb, drei Jahren in Karlsruhe habe ich noch mal. Ey, die haben da einen, das war wie Studio-Sound, sowas habe ich gar nicht gehört.
Aber da waren ja auch andere Bands, wie zum Beispiel Judas Priest, habe ich natürlich im Buch gelesen. Du warst bei AC/DC Stagehand?
Da war ich aber noch kein Stagehand. Also danach war ich ja Stagehand bei denen auch ein paar Mal. Aber ich habe die ja noch live gesehen mit Bon Scott 79.
Ah, cool.
Das war schon cool. Muss schon sagen, das war schon.
Das glaube ich.
Das sind so Sätze, die man unter so Rockmusikliebhabern gerne auch so ein bisschen so viel Sand raushaut. Ich habe die ja noch mit Bon Scott live gesehen.
Ja, man hat die ja noch mit den Originalsängern.
So unter der Hand. Ich habe ja mit Bon Scott noch, habe ich die noch gesehen. Und,
genauso wie Queen, wenn man sagt, Freddie Mercury habe ich noch
mit. Aber mit Freddie Mercury haben viele live gesehen. Das war ja, der hat ja lange durchgehalten. Das war ja, wann ist der gestorben?
Michael Jackson habe ich auch noch gesehen.
Ja. Also noch. Welchen Michael Jackson? I love you. Welchen? Den dunklen oder den hellen? Weiß
ich nicht. Oh, das weiß ich gar nicht.
Oder mit oder ohne Nase, könnte man auch fragen.
Ich glaube, es war eine Nase dran. Also.
Ja, aber krass. Also gerade auch Queen finde ich fantastisch. Und da hast du ja vorhin, glaube ich, auch Hennes angesprochen. Der ist ja auch ein Riesenfan. Ich glaube, auch einer der größten der Welt, gehe ich mal von aus, oder?
Ich glaube, der ist der größte Fan. Der ist mehr Fan, Queen-Fan, als Queen selber ist.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, Brian May muss immer fragen, wenn irgendwas veröffentlicht wird, ob das stimmt.
Ja, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, wo man bei Hennes Bender von groß sprechen kann, ist seine Liebe zu Queen.
Ja, er hat sich so aufgeregt, als der Film ja rauskam, der Bohemian Rhapsody, hat er gesagt, das stimmt alles nicht, das ist da und da falsch und so falsch. Denke ich immer, Mensch, es ist doch mal gut, das ist doch auch ein Film. Und es ist ja jetzt keine Dokumentation in dem Sinn. Also kann man ja ein bisschen, Film ist ja ein bisschen frei, immer.
Ist ja auch eine andere Art von Unterhaltung. Und wenn da jemand einen Film macht, ne? Also
wenn jetzt Freddie Mercury da gewesen wäre und hätte ABBA-Songs gemacht, hätte ich gesagt, Hennes, stimmt, irgendwas falsch.
Oder jetzt, wo du es sagst, ist mir aufgefallen,
fällt mir auf,
dass Mamma Mia gar nicht von Queen war.
Genau.
Bei wie vielen Konzerten warst du Stagehand? Kann man das so sagen? Kannst du zählen?
Also ich habe innerhalb von, warte mal, ich habe angefangen, 81, 4 Jahre, ich muss gerade selber nachrechnen, 6 Jahre, wenn ich rechne, mindestens 100 Mal. Weiß ich nicht, vielleicht so 500.
Okay, gibt's eine Situation, die so merkwürdig war, dass man die erzählen muss? Also gibt's da irgendwas, also keine Ahnung, angekotzt oder war das immer so? Oder gibt's da irgendwas völlig Abstruses?
Was ist das denn für eine Frage? Hast du mal irgendwen angekotzt?
Nein, aber er angekotzt jetzt wurde von den
von Bon Scott.
Wenn dir direkt einfällt, als allererstes wurdest du angekotzt. Also ich weiß nicht, auf was du so stehst.
Weißt
so,
du, das ist halt Emden, Roberto. Das ist halt Emden. Da wird er noch von Mund zu Mund,
da wird halt
Propaganda.
Genau. Wenn du mit einem sprichst, dann kotzt du den erstmal an und dann kommst du ins Gespräch, oder? So ist das.
Ja, ich meinte, irgendeine verrückte Sache.
Ja, es gibt ein paar verrückte Sachen. Man kriegt ja dann doch einiges mit. Also unter anderem Elton John, den musste ein Kollege von uns, einigen wurden auch ja als Fahrer abgestempelt. Die mussten dann die Promis vom Flughafen mit einer großen Limousine abholen. Und ein Freund von mir musste dann Elton John abholen. Und wenn man den Film gesehen hat, Elton John war ja doch auch sehr extrovertiert, also sehr also hat es nicht ganz unter Kontrolle, würde ich mal sagen. Und das war da auch so. Der ist der kam bis zur Ampel irgendwo kurz vor der Halle. Und dann ist der Elton John einfach aus dem Auto ausgestiegen und ist auf so einen Schrottplatz gerannt und hat da mit den Fäusten auf Autos eingeschlagen, also auf die Motorhaube.
Wahnsinn.
Und dann konnte der den irgendwie ein bisschen beruhigen und dann ist er zurück ins Auto und hat auch während dem Konzert mit weißen Handschuhen irgendwie gespielt und mit Salben und drunter, dass die Leute das nicht sehen, dass er da blutige Knöchel hat. Also, dann spielt er so Love-Songs und Lady Di-Song und dann kommt da so ein Hulk raus. Also ist wirklich, also schon, oder Pete Townsend von The Who. Wir durften da von WDR, da gibt es so eine Produktion, Midem hieß es, das war so eine Musikmesse in Cannes. Da sind wir dann, der Robbie, ein Freund von mir, der leider verstorben ist, wir durften da hinfahren und waren Spotfahrer über der Bühne. Und bei der Probe nachmittags hatten wir keinen Bock, irgendwann runterzuklettern, weil die gesagt haben, das dauert länger. Wir sind oben sitzen geblieben und das wussten die nicht. Und alle mussten raus aus dem Zelt. Und Pete Townsend kam dann unten und hat sich da, ich glaube, es war Traubenzucker. Es war klein gehackter Traubenzucker. Und ich wusste nur nicht, dass man das sich über die Nase reinzieht. Ich habe gedacht, vielleicht ist das besser so, Traubenzucker durch die Nase.
Geht direkt in die Blutbahn.
Es war bestimmt Traubenzucker.
Muss.
Und kurz vorher hat der Stage-Manager noch erzählt, großkotzig so, der ist clean. Der macht überhaupt nichts mehr, der hat mit keinem irgendwas am Hut, der ist jetzt wirklich drüber weg. Und kurz drauf. Und dann hat er da rumgefiedelt wie die Sau. Wir zwei natürlich oben. Ich habe Fotos gemacht, aber leider von diesem Moment
kein. Das wäre das, der hätte die Bild Millionen bezahlt vielleicht.
Ja, aber ich glaube, ich hätte so viel Klagen, 3 Millionen hätte ich gekriegt und 6 Millionen hätte ich bezahlt.
Wahrscheinlich. Aber das ist natürlich, man ist schon irgendwie, man entzaubert auch den Mythos Rockkonzert oder generell. Also wir sind ja beide oft auch in irgendwelchen Backstage-Räumen, wo du denkst, okay, das ist Showbusiness, wo du siehst, da ist noch so ein verdörrter Blumenkübel vom Vortag. Das Catering ist auch schon eine Woche alt, geheizt wird nur im Sommer. Und du sitzt da in irgendwelchen
Garderoben. Das sind die traurigen Momente, die es ja keiner sieht. Ja. Und dann kommt der Clown nach vorne. Sein weinenden und lachenden
und Augen. Und alle denken, boah, der sitzt da hinten und boah, wahrscheinlich geil. In Samt
der
gehüllt.
Der kommt gerade aus dem Whirlpool, ich sehe, der wiederholt ist und hat gerade einen Kobe-Steak für 300 Euro gegessen. Und
hat seinen Samtanzug abgelegt und geht jetzt als, ich bin wie ihr, auf die Bühne.
Genau.
Aber also das dauert ja auch lange, bis man sagen kann, ich habe auch einen gewissen Anspruch an meine Garderobe. Die ersten Jahre machst du ja schon, was da ist. Ne? Du spielst ja jede Show. Ich weiß nicht, wie es bei dir mittlerweile ist, also ob du mittlerweile auch eine klare Vorgabe in deinem Technical Rider hast, wie das aussehen muss, vom Essen her. Weil ich konnte irgendwann wir haben mal Nudeln gemacht, ich konnte es nicht mehr hören.
Ich habe irgendwann mal einen gemacht und dann rufen meistens irgendwelche Leute an und sagen immer, brauchst du das wirklich? Dann sage ich, nee, aber wenn ich nichts reinschreibe, habe ich gar nichts. Also ich habe früher oder jetzt auch immer gerne mal auch so eine Musikeinspielung oder irgendein Jingle oder irgendwas, was darauf hinweist, auf die Nummer oder Übergang oder wie, mache ich ja gerne mal so ein bisschen. Unter anderem auch irgendwelche Punk-Songs. Aber ich kam mal irgendwo hin und hat er gesagt, ja, da, hier vorne CD-Player. Da sage ich, das ist so ein tragbarer CD-Player, der 20 Zentimeter, wo gerade die CD reinpasst und links und rechts war eine Minibox. Da sagt er, ja, selbst wenn ich kann ja nicht vom Track zu, ich sehe nichts und da sitzen aber gleich 100 Leute. Wie laut soll man das Ding drehen? Das scheppert dann. Na, ja, und seitdem schreibe ich einfach rein, das und das Mikro, Headset, bla 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 und so und so viele Lampen, weil wenn du nichts reinschreibst, oder Bühne ist auch geil, wenn du dann keine Bühne kriegst und vor dir sitzen einfach so nah die Leute, dass die hinteren, die sitzen ja auch nicht versetzt, sondern sitzen genau 1:1 hinter, sag ich, mach doch die Stuhlreihen versetzt, dann kann der Nächste wenigstens meinen Oberkörper sehen, weil ich bin ja unglaublich groß, wenn ich stehe. Ich bin 1,73 und wenn du da einen vor dir sitzt, die sehen gar nichts mehr. Das ist dann ein Hörspiel ab der zweiten, dritten.
Ja, ich habe das auch.
Es ist besser, man schreibt was rein und die Leute rufen dich an. Ist das alles nötig? Sag ich, nee, aber das und das und das wäre schon schön. Und dann läuft es auch.
Ja, das muss man.
Meistens. Manchmal muss ich auch selber noch lachen, weil
ja.
Oder die übertreiben es und sage ich, gleich kommt noch ein Bus an mit meiner Crew und meiner Technik-Crew und Management, weil da steht ein Buffet, das können 10 Leute nicht aufessen. Das ist da immer so peinlich, wenn man dann sagt, ich habe schon gegessen, aber das sieht gar nicht aus, als hättest du es angerührt.
Ja, das ist dann auch schon. Es gibt ist auch die schon andere so. Welt, wenn sie es übertreiben, ne? Wenn sie sich exakt an deinen Rider halten.
Ich sag dann immer zu den Technikern, habt ihr schon gegessen? Oder alle im Haus, hier meine belegten Brötchen, das könnt ihr haben. Hier mein Obstkorb brauche ich auch nicht, gib mir noch einen Schokoriegel. Echt, können wir das alles haben? Das, ja, haut rein, das ist alles für mich gemacht und esst das bitte weg.
Die denken dann aber auch, du kommst, du bist auf Tour und die denken, da kommt so ein Tross an. Weißt du, wo du denkst, nee, pass auf, wir sind hier, ich fahre alleine mit dem Zug von Auftritt zu Auftritt, ich brauche ein Mikro. Man muss mich hören, man muss mich sehen, das ist das Wichtigste.
Genau, ich kann ja auch nicht für die 3 nächsten Tage schon vorfressen. Also ich kann ja nicht irgendwie 10 Steaks essen, die da rumliegen oder was weiß ich. Ich meine, man hat, und vor der Show, so ein Bergessen ist eh schlecht. Also ich meine, Kreislauf geht runter und dann kriegst du auf die Bühne und dann kannst du Hallo erstmal, kannst du Rüdiger Hoffmann machen. von den Geschwindigkeiten. Ich bin ja eher einer, der hippelt auf der Bühne. Da kommt doch das italienische Temperament bei mir raus.
Was ist denn jetzt dein Fazit nach jetzt 40 Jahren und nach diesem ganzen Weg vom Punk zum Stagehand, zum Comedian? Was ist denn jetzt aus deinem Buch, was ziehst du denn für Schlüsse jetzt, wo du ja auch, man wird ja nicht jünger, man wird ja ruhiger. Du hast dieses schöne Jugendzimmer dir erhalten, wie wir sehen können. Aber wie sieht's denn?
Ich trinke auch gleich meine warme Milch.
Wie sieht's denn so
Mittagsschlaf machen.
In der Realität aus? Wie viel? Also ich habe mein aktuelles Programm, an dem ich gerade arbeite, ich bin ja gerade in den Previews, heißt ja Punk, weil ich auch genau darüber rede.
Ich musste so lachen, weil ohne Witz. Weißt du, wie mein 40-Jähriges heißt, ohne das zu wissen? Ich kann dir den Beweis zeigen. Vom Punk zum Comedian.
Ja, wie dein Buch halt eben. Das habe ich eben auch gesehen. Das ist ja, eigentlich könnten wir da uns zusammen auf die Bühne stellen, fast schon. Ne?
Wir werden vielleicht auch mal einen schönen Abend, dann werden wir uns so austauschen. Einfach mal so einen Tisch. Wir trinken was und erzählen den Leuten, jeder so ein bisschen Schwank aus seinem, wie er es erlebt hat. Und dann.
Und dann spielen wir unsere Lieblingsplatten, alle tanzen, trinken und am Ende sind wir alle nackt. So richtig, wie es sich gehört, für eine gute Party.
Oh, das will man bei mir nicht mehr sehen. Da kann ich alte Fotos einspielen, oder? Weil das willst du nicht mehr sehen, wie ich nackt
bin. Ich muss ja nicht hingucken. Es geht ja nur um den Effekt.
Ich muss jeden Tag hingucken, wenn ich mich im Spiegel sehe.
Ja, aber du bist ja damit aufgewachsen.
Fazit heißt immer so, das ist so wie so Memoiren schreiben. So ein bisschen danach abgehakt und da kommt nichts
mehr. Das hört sich so an, ja.
Nein, es war einfach nur so aus der Laune. Ich habe dann gesehen, du hast schon viel gemacht. Und das war eigentlich auch der Anlass, 40 Jahre auf der Bühne. Wer macht so seinen Job 40 Jahre und hat 40 Jahre auch Spaß? Also ich meine, frag mal irgendjemand, der irgendwo arbeitet. Es wird sehr dünn, dass du jemanden findest, der 40 Jahre, natürlich mit Höhen und Tiefen, wie auch immer. Aber man muss sich, weiß auch nicht, selber treu, das ist alles so blöd. Ich hatte einfach Spaß. Ich hatte wirklich 40 geile Jahre. Und ich bin ja jetzt... jetzt 59. Ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird. 30. April werde ich 59.
Wenn alles klappt, wenn das mit dem Schneiden durch das ganze Chaos nicht zu viel Zeit frisst, dann kommen wir am Donnerstag nächste Woche raus. Das heißt, vor deinem 59.
Kurz vor meinem 59. Nächstes Jahr werde ich 60. Und ich habe immer gedacht, wenn Beatles singen When I'm 64, das ist ja noch ewig hin. Nee, das ist nicht mehr lange. Das ist quasi um die Ecke. Aber wenn ich gesund bleibe und ich hoffe, wir sind dann alle irgendwie geimpft und der ganze Scheiß ist endlich mal den Bach runtergespielt und wir treffen uns wieder und es sind doch ein paar Jahre vor mir. Also ich habe noch nicht... Ich habe noch nicht alles erlebt, was ich erleben will. Also ich will, es muss jetzt nicht unbedingt nach Timbuktu reisen und dahin reisen, wie die Leute immer sagen. Ich muss alles sehen auf der Welt. Ganz ähnlich. Also da musst du schon so alt werden wie Yoda, der 300 Jahre ist. Selbst der hätte, glaube ich, nicht alles gesehen. Ich pick mir jetzt so, was so möglich ist, wenn es geht, so die Rosinen raus oder so. Ja. Ich habe es dann immer so eilig. Also ich muss nicht überall auch jede Party und alles mitnehmen. Habe ich ja alles schon gehabt. Wenn mir die Leute immer erzählen, der ist da und hier und so. Und ja, ist ja gut. Mach doch ruhig mal.
Aber Live Fast, Die Jung ist jetzt mehr Live Fast, Die Slow.
Ja. Man sitzt so und denkt immer, ja.
Aber das finde ich auch das Geile, das ist halt das Beste. Also ich meine, an unserem Job, ich finde das Schöne an Stand-Up-Comedy ist, dass du auch mit einem gewissen Alter immer besser, es ist wie ein guter Wein. Weil du hast einfach diese Distanz zu allen Dingen. Du nimmst das Ganze nicht mehr so ernst. Du bist auch nicht mehr so weit entfernt von deinem Ende. Und dann kannst du viel mehr auspacken als so ein junger Knilch, der von seinem harten Leben erzählt in der Abiturklasse. So, wo ich denke, ja, mach mal.
Ja, die Themen sind natürlich schon vielfältiger. Du kannst ja auch so Rückblicke selber. Du siehst dann, ich erzähle auch auf der Bühne von meiner Tochter, die Jüngste wird jetzt 20. Also ich meine, dann kommst du dann irgendwann so, ja, pubertiert. Und sagst, ja, pubertiert, wie war das eigentlich damals bei mir? Dann kannst du so Vergleiche machen. Ich meine, du hast ganz andere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, weil du selber ja das erlebt hast und deine Tochter dann oder... Dann erwischst du die selber mit den blöden Sätzen, die deine Eltern. Ja, wie oft habe ich früher gesagt, so werde ich nie. Und dann sprudelt das irgendwann raus und denkst dir, Scheiße, du hast das Gleiche gesagt,
nur andersrum. Getan. Du hast es getan.
Du
bist das Monster geworden, das du nie werden wolltest.
Und vor allem denkst du auch, du hast recht, genau das, was ich jetzt gesagt habe.
Das stimmt.
Also denkst du, Scheiße, meine Mutter hat damals auch recht gehabt. Ich will nicht, dass sie recht hat. Das ist so ganz schlimm.
Bei mir ist so, ich hatte das. Ich hatte das im Programm, im Neuen habe ich das so drin, dass ich sage, ich war so gegen alles, gegen System, gegen Besitz, gegen Eigentum. Ich war Anarchie, ja. Keine Gesetze. Eigentum gehört abgeschafft, alles gehört allen. Und jetzt stehe ich auf dem Spielplatz und sage, du kannst aber die Schaufel nicht einfach holen vor dem Kind, da musst du schon aufregen.
Genau.
So dieser...
Aber das ist doch das Lustige irgendwie. Man bedenkt immer, man könnte die Welt verändern und irgendwie alles neu machen. Das geht nicht. Ich meine, wir leben nur mal auf einer Welt und wir müssen nur dann auskommen. Es gibt natürlich so Kleinigkeiten irgendwie, aber das finde ich echt total geil, dass es dir genauso. Ich kenne auch Freunde von mir, die denken, boah, hey, was bin ich für ein Spießer geworden? Früher hätte ich mir direkt aufs Maul gehauen, wenn ich mich so gesehen
hätte. Exakt, exakt. Großer Teil vom neuen Programm ist einfach dieses, wie kann ich nur so alt geworden sein und so langweilig. So. Das ist so. Aber das ist natürlich ist auch die schöne Fallhöhe. Langweilig,
ist gelassen. Das ist, halt, das ist gelassen und gechillt. Und ey, sonst sagen die Jugendlichen immer, meine Tochter, hey, chill mal. Sag ich, ja, ich chill. Aber in mir selber und...
Es läuft dann wie so, es ist wie so ein Film, der manchmal läuft, auf den du ganz, einfach keinen Einfluss mehr hast. So. Ja. Du versuchst hier und da einen guten Rat abzugeben, aber du weißt, macht sie eh nicht. So. Und irgendwie bin ich aber auch stolz drauf, dass die so ein Ego hat und sich dann halt die Spielsachen einfach nimmt, auch wenn ich sage, du musst erst mal fragen. So, ist der scheißegal. Also eigentlich sind diese zwei Kids, die ich habe, die eigentlichen Anarchisten hier im Haus. Und bei mir
sie
ist
kommen
das,
ja auch direkt nach dir.
Ja, aber bei mir ist das so, ich müsste das eigentlich auch mal wieder ein bisschen öfter zelebrieren.
Noch sind sie so, in ein paar Jahren
dann, auch alles. Dann kannst du doch mal die Schaufel wegnehmen. Mach doch einfach mal.
Nee, das wechselt dann, wenn ich dann plötzlich Großvater bin. So stelle ich es mir vor. Wenn ich irgendwann Opa bin, wechselt das dann. Dann bin ich der Typ, der macht das.
Das bin ich noch nicht. Also es könnte aber irgendwie, ja.
Es wird Zeit, ne?
Man weiß es nicht, die nächsten Jahren.
Du weißt ja auch schon diese, da kommt ein Typ nach Hause, der mit deiner Tochter Dinge macht, über die du gar nicht näher nachdenken willst. Hast du ja auch schon hinter dir.
Ja, es waren schon welche und haben schon früher schon irgendwie, das ist aber heutzutage gar nicht mehr so. Die haben ja oft auch Freunde, die übernachten, das sind Freunde. Also bei uns in unserer Generation.
Das sagen die dir.
Wenn ich irgendwo übernachtet habe, oder das ist so, nee, das ist so anders. Die gehen auch anders miteinander um, so denke ich mir, hä, ist das jetzt denn, das ist so wischiwaschi, das ist so, ne.
Aber ist auch geil, wenn du kannst ja als Vater aus der Gelassenheit auch immer extrem auf die Peinlichkeit der Kinder schießen. Denen ist das ja auch noch peinlich. Vieles ist den Kindern ja einfach lange Zeit peinlich, was die Eltern machen.
Ey, total. Das ist heute noch, obwohl meine Tochter ja wirklich meinen Beruf kennt, sie ist ja selber auch tausendmal auf der Bühne gestanden, schon in die Kulturfabrik und mit Monty Python jetzt gespielt, 7 Rollen und so. Die weiß, also, aber wenn ich mal auf die Öffentlichkeit irgendwas mache, wo man irgendwie mal, man könnte ja drüber lachen, bei dem, was ich da mache. Und sie da, hör auf, das ist peinlich, mit dir gehe ich nicht mehr raus. Sag ich, sag mal, bin ich ein Aussätziger oder was? Ich bin Comedian, ich darf so oder so. Nein, boah, wenn das meine Schulkameraden sehen und meine Freunde und bla. Und oh, da habe ich schon oft, ja. Obwohl es ja mein Beruf ist, aber selbst da darf ich es nicht ausüben.
Das ist zumindest nicht so, dass es irgendwer mitkriegen könnte. Du darfst es ausüben, aber nur im Keller, wo keiner zuguckt.
Oder ich poste was, ich schneide irgendwas zusammen. Boah, Papa, das war so peinlich, das war echt, nimm das nicht immer so nah auf, da sieht man deine Nasenhaare und da und du hast dich da und da versprochen und es ist nicht lustig, was du machst. Und ich, wer hat dich denn 40 Jahre, 40 Jahre ist ja nicht, aber wer hat dich jetzt 20 Jahre ernährt? Also so unwitzig kann es ja nicht gewesen sein, was ich gemacht habe.
Ja, ach, das ist dann aber auch so, ich glaube, es muss so eine Abnabelung geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, Gottes Willen, ist ja auch okay. Aber,
also letztendlich, in unserem Job trägt das Kind von Geburt an was zum Lebensunterhalt bei, weil es halt einfach im Programm klar vorkommt. Das ist natürlich auch ein Vorteil.
Das ist ein gutes Ding, dass du es sagst, weil früher war es immer, das ist, Papa, das stimmt gar nicht, was du erzählst mit der Kassette und so und so und so. Und ich sage, ja, ein bisschen übertrieben, aber das machen wir auf der Bühne. Ich will nicht, dass du das erzählst. Dann habe ich gesagt, gut, erzähle ich die Nummer nicht, dann hast du morgen nichts zu essen. Dann hat sie kurz so überlegt. Na gut. Na, musst du klein beigeben. Und aber heutzutage, wenn sie die Nummer sieht, dann muss sie drüber lachen, weil Kinder, ich habe mal so einen Workshop gemacht für ein paar Kinder und das Witzige war, die können erst so ab 10, 11, 12 Ironie verstehen. Mhm. Ich habe dann irgendwie gesagt, was finden Sie lustig? Da habe ich mich so rangetastet, habe gesagt, ist es lustig, wenn einer so mit einem spricht und dann sich umdreht und aus Versehen an einen Laternenmast knallt mit dem Kopf? Nee, das ist nicht lustig, das tut weh. Ich sage, ja super. Und dann, Nee, für die ist es alles so. Ich habe ja auch mal bei Tic-Tac-Toe.
Ja, jetzt kommen endlich die Stories, auf die ich heiß bin.
Tic-Tac-Toe als Elektroman im Vorprogramm gespielt, bei der Tour. Und damals, das war irre. Elektroman ist ja so ein Superheld, der mit so einer Steckernase bei mir, so eine Anti-Superheld, ich muss den Leuten ja erklären, ohne Bild. Und dann kam ich auf die Bühne und habe dann gedacht, ja, das sind so kleine Teenies. Da erzählt sie was über Michael Jackson, über Madonna und alles, was gerade da hip war, und machst Witze drüber. Und dann habe ich es erzählt und dann, nein, die haben echt geschrien, geh weg, du bist hässlich, das stimmt gar nicht, Michael Jackson ist der Größte. Und geh weg, wir wollen Lee sehen, wir wollen die Lee sehen. Und ich habe dann wirklich 3-4 Mal mitgespielt. Da waren jedenfalls 2.000-3.000 wirklich kleine Mini-Pimpfe, die waren ja noch viel jünger als die Tic-Tac-Toe. Die waren ja irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15 und die Fans sind ja 7, 8 und die Eltern waren hinten alle an der Wand alle und ich mache so Witze und die, hau ab. Und da habe ich irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Auftritte gemacht, war so ein Riesenpublikum, mit denen hat dem Management gesagt, ich gehe da nicht mehr raus, ich will auch das Geld nicht mehr, ich möchte einfach nur nach Hause, ich lasse mich da nicht steinigen vor den Leuten.
Von den 8-Jährigen, das war auch so eine, die 8-Jährigen heftig. Tic-Tac-Toe-Hardcore-Fans, die Tic-Tac-Toe-Ultras.
Ja, wirklich, hau ab! Weg.
Die haben ja auch dann eine Stimmlage, die dir halt auch die Trommelfälle rausweist.
Die fiepsen, das war tierisch. Ich hatte fast Tinnitus, ja. Das war echt.
Von hinten dran standen die Eltern.
Die Eltern.
Nicht unser Problem, okay. Nicht unser Problem, Leute. Wir trinken nur einen. Der Roberto macht das schon.
Hier ist deine Limo, wir gehen nach Hause.
Ich hatte mal eine ähnliche, aber da war ich nicht auf der Bühne, da bin ich nur hin zum Gucken. Wir hatten Probe mit meiner Band und ich war damals DJ noch bei so einem großen Veranstalter in Saarbrücken, der auch alle Großkonzerte gemacht hat und der hatte an dem Abend Jeanette Biedermann. Und wir waren halt auf der Probe schon gut einen trinken und dann haben wir gesagt, sollen wir irgendwie zu Biedermann aufs Konzert gehen, so richtig, wie man so das als Punk halt so ironisch macht, ja. Ne? Man geht da hin und ist so anti. Ja. Und dann habe ich meinem Veranstalterkumpel geschrieben, der hat uns dann reingelassen und da standen auch nur kleine Mädels und hinten dran die Eltern, die mit mussten, mit so einem Gesicht wie von wegen, wir wollen, keiner will hier sein. Das ist eigentlich ein cleveres Konzept, ne? Du brauchst halt Karten für die Kids und musst dir selber auch noch Karten kaufen. Du verkaufst auf jeden Fall immer 3 Tickets.
Minimum. Ja, die haben ja damals gab es, glaube ich, die Tickets für die Kinder oder für die Eltern waren die Hälfte vom Preis. Weil die wären sonst nicht gekommen, wenn die wollten das ja nicht sehen. Die haben die ja dann so reingelockt, so praktisch. Die Eltern mussten 50% zahlen, die 100%. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann für 50%
gehe ich da mal hin und lass mich
ein. Weil die hatten ja gar keinen Bock, aber die hätten ja draußen, die müssen ja drinnen warten, weil die wollen ja die Kleinen, dass sie nicht zertrampelt werden, angucken.
Ja. Und, das war auch, mal war auch echt schön. Ey.
Mal zu trinken geben oder auf Toilette bringen. Und
Tja, ja, aber jetzt, wann kommt das Buch denn raus oder ist das schon draußen?
Mein?
Ja, dein Buch, du hast ein Buch geschrieben, hast du schon wieder vergessen.
Kompakt zur Comedian?
Ja.
Das ist schon rausgekommen, das kann man gerne bei mir erwerben.
Ach, du machst das so direktmäßig so?
Ich mach das direktmarketing.
So Tupperparty-mäßig, du kommst zu den Leuten nach Hause, liest ein bisschen aus dem Buch genau. Vor, wer will, kann es dann kaufen.
Nee, aber durch Corona und so, es war irgendwie ein Verlag zu finden und ich wollte auch, es wurde immer aufwendiger und mit so vielen Fotos, es wäre, glaube ich, hätte mir auch, glaube ich, so gar kein Verlag abgenommen. Einfach auf meine Homepage oder bei Facebook oder Instagram oder in ganzen Medien mir einfach eine Nachricht hinterlassen und dann.
War das denn vorher als, war das als Programm gedacht tatsächlich oder also gerätschte Corona da rein oder hattest du da einen anderen Plan mit?
Nee, das war nicht als Programm, einfach nur als Buch geplant. Aber jetzt weil ich ja 40-jähriges Bühnenjubiläum und vor ein paar Monaten, ja, oder vom halben Jahr schon, kam irgendwie mein Management, ja, wie soll denn das 40-jährige Bühnenjubiläumsprogramm eigentlich heißen? Und da kam ich irgendwie so drauf, ja, wieso verbinde ich das eigentlich nicht mit meinem Buch? Weil ich erzähle dann Geschichten aus dem Buch oder was ich so erlebt habe und dann noch meine Lieblingsnummern, die ich jetzt als Stand-up erzählt habe. Das kann man ja alles miteinander verbinden.
Ja.
Je nachdem. Klar. Man kriegt ja immer einen Übergang her. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nennst du es so und dann kannst du es auch direkt nach der Show verkaufen, weil die Leute haben ja Mehrwert. Ich erzähle ja nicht alle Geschichten aus dem Buch, sondern nur ein paar und reiße es so ein bisschen an und die Fotos und ja.
Ja, super.
Kann man das auch miteinander.
Das heißt also, wenn alles wieder so langsam losgeht, gehst du quasi mit dem Buch auf Tour?
Mit dem Programm.
Mit dem Programm, ja, ja klar, mit dem Buch, Schrägstrich-Programm, ja klar, das meine ich
damit. Genau, ja. Ja, auch, ich muss ja erstmal noch die anderen abspielen, die schon verschoben und nochmal verschoben wurden. Mit meinem aktuellen Programm Spätzle 6 und Deutsche Vita. Mhm. die muss ich ja auch noch erstmal spielen. Und dann parallel, wenn es läuft, also ab Herbst habe ich es vor. Irgendwann. Ah, okay. Schauen wir mal, wo dann der erste Auftritt sein wird mit diesem Programm.
Im Impfzentrum.
Im Impfzentrum, genau.
Ja, Wahnsinn.
Im Impftöpfchen, also statt Senftöpfchen. Impftöpfchen in Köln.
Ja, lieber Roberto, vielen Dank, dass du erstmal unser Gast warst heute. Möchtest du noch irgendetwas loswerden an die lieben, netten Hörer?
Liebe Leute, sobald es wieder losgeht, kommt und besucht die Comedians wie den Jochen und mich und andere lustige Gesellen, weil ich glaube, wir haben viel nachzuholen, viel zu lachen. Ich glaube, viele Geschichten, nicht nur über Corona, auch ganz andere Sachen. Und wenn euch das ein bisschen gefallen hat oder Interesse geweckt hat, was ich gerade erzählt habe, dann nehmt Kontakt mit mir auf oder mit den Jungs und die verlinken mich dann und dann könnt ihr das wunderbare Buch bei mir bestellen. Und wenn ihr das nicht macht, dann mache ich euch Betonschuhe, würde Onkel Luigi sagen. Also, bleibt gesund, wir sehen uns, bis dann, ciao, ciao.
Ciao, Roberto. Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres kleinen Podcasts für dieses Mal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch eine positive Bewertung da bei Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer du uns hörst. Und wie immer gehört das Ende einer Band. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn du in einer geilen Punkrock-Band spielst, dann schick uns deinen besten Song, weil bei uns macht am Ende immer eine Band das Licht aus. Und das sind heute Vier Zimmer Küche Bad aus Limburg an der Lahn, Hesse. Und deswegen gebe ich das Mikro jetzt weiter an die Jungs. Bis zum nächsten Mal. Bussi.
Hey ho, Tilly hier, Sänger der Band Vierzimmer Küche Bad aus Limburg an der Lahn. Wir sind eine vierköpfige Band und haben vor kurzem unser zweites Studioalbum Last Libri gehen rausgehauen, was ihr in physischer Form bei uns auf der Homepage erwerben könnt unter www.4zkb.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem Song Bonsenkeller. Das Geld geht immer nur an die, die es auch vermehren. Nächstenliebe kostet verwehren. Ein Volk aus kranken Arschlöchern wird daraus, wie man sieht, infiziert von Gier und schreit ein Land nach Genozid. Schreit ein Land nach Genozid. Feuerzeuge raus und schmeißt die Bonzenbrenner an. Feuerzeuge raus und schmeißt die Bonzenbrenner an. Wir schmeißen Wir schmeißen alles.